Du Teil ist mir in den Sinn gekommen, auch im 5. Buch Mose steht vom Segen und vom Fluch. Und ich bin dann in das Kapitel 28, das hat 69 Verse. Die ersten 14 Verse sind Segen, Vers 15 bis 69 sind Fluch. Nachher kommt das Kapitel 29, das ist noch einmal Fluch. Und nachher kommt das Kapitel 30, Gott sei Dank. Und dort geht es dann um ein Segen. Es fängt so an, sinngemäß, wenn ihr aber zu mir umkehrt. Weil Gott will segnen. Er will eigentlich nicht fluchen. Aber als ich das gesehen habe und geschaut habe, habe ich mir gesagt, okay, ich nehme gleich ein paar Verse von dem 28, 15 bis 21 Verse, wo Fluch gesagt wird, und ich bin erschreckt, wie aktuell das ist. Man kann das eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Ich gehe davon aus, wir leben in schweren Zeiten, weil wir uns von Gott entfernen. Wir gehen von Gott weg, im Westen, in den westlichen Ländern. Man verliert nicht nur den Segen, man zieht sich sogar ein bisschen den Fluch zu. Der Fluch ist, dass die Menschen orientierungslos werden. Und man probiert einfach irgendwie und hat das Gefühl, wir haben es schon noch im Griff, wir können schon noch. Darum fängt meine Predigt im ersten Punkt mit einem schweren Thema an. Im zweiten Punkt wollen wir anschauen, man sucht den Retter, aber weil der Retter, den es schon gibt, den will man ja nicht, sucht man andere. Und im Moment ist einer, der so ziemlich viele Zeichen von sich gibt, wie der Antichrist einmal könnte handeln oder wie man das aufnimmt, wenn der kommt. Das ist noch recht interessant, habe ich ein paar Gedanken aus dem Topic dort dazu. Und am Schluss möchte ich ein paar Gedanken von einer Vorgängerpredigung mal nehmen, wo der Barnabas sich einfach freut an der Gnade Gottes. Und das wird ein schöner Abschluss. Also wenn ihr das Gefühl habt, am Anfang wäre es ein bisschen schwer, bleibt da. Es sollte gleich noch einen ermutigenden, schönen Abschluss geben. Der Hauptgedanke, weil du mich verlassen hast. Gott sagt das seinem Volk. Der Fluch bricht dich, weil du mich verlassen hast. Und wir lesen mal den Text, Kapitel 28, 5. Mose, 15 bis 21. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst, um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Ein gescheiter Mann, ein deutscher Politiker war das, Herr Albrecht, der hat einmal gesagt, das große Problem unserer Zeit ist nicht die Atombombe, sondern die Gottesferne. Wenn wir dieses Problem lösen, lösen wir auch die anderen Probleme. Der hat es gewusst. Das ist interessant, das ist ein Politiker, der das gesagt hat. Der ist schon 2014 gestorben. Und interessanterweise, wenn man weiterliest, der ist der Vater von der Ursula von der Leyen, der jetzigen EU-Kommissionspräsidentin. Offenbar hat er ihr viel mit auf den Weg gegeben, aber ebenso offenbar hat sie nicht so viel damit mit auf den Weg genommen. Leider. Aber ich denke, das sagt sehr gut, das trifft es gut. Das Problem sind nicht die Waffen. Das Problem sind Gottes Ferne. Und je ferner man von Gott ist, umso mehr wird man Waffen brauchen und benötigen. Wir werden jetzt gleich die schwierigen Verse da einen nach dem anderen ein bisschen durchgehen. Es wird aber geschehen. Das Aber gefällt mir. Gott will segnen, wirklich. Aber wenn man ihm nicht gehorcht, wenn man seine Gebote nicht beachtet, dann wird aber etwas anderes geschehen. Dann werden die Flüche kommen, die er voraussagt. Und irgendwie, wenn ich das so lese, habe ich mir gesagt, Politik heute geht genau in die Richtung. Das ist noch erstaunlich. Wenn wir da ein bisschen weiter schauen, verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Also zu der Stadt sage ich nicht viel. Aber wenn ich so die grün-rote Verkehrspolitik anschaue, dann schweige ich lieber, sonst wird ich ausfällig. Aber auch verflucht auf dem Feld. Die Landwirtschaft ächzt unter Bergen von Vorschriften. Die können sich kaum mehr kehren, haben eine riesige Bürokratie im Hintergrund, werden kontrolliert. Die Schweiz hat von den schärfsten Gesetzen, wo eigentlich die Tiere schützen sollten und so weiter. Auch was Dünger anbelangt und so. Wir haben von den stärksten Gesetzen, aber offenbar längt es noch nicht mehr, will noch mehr beifügen. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass ein Nationalrat gesagt hat, wenn man weiss, dass ein Huhn den Platz hat von einer A4-Seite, dann weiss man schon, dass man die Gesetze noch verbessern muss. Und die gingen dann in die Richtung, dass in einem Hühnerstall, wo bis jetzt 27'000 Hühner sind, noch 4'000 dürften leben. Ihr könnt euch vielleicht den Eierpreis vorstellen. Was der gesagt hat, stimmt übrigens nicht. Es kann schon sein, dass wenn die Hühner drin sind, dass so viel Platz ist. Aber jeder, der einige Hühnerhaltung hat, muss die auch ins Freie lassen. Und hat draussen grosse Flächen, die er zur Verfügung stellen muss, einzäunen, einkagen, dass die Hühner auch raus können. Ich bin extra so ein Ding schauen und habe das gesehen. Man kann es auch übertreiben mit Vorschriften. Ja, wir haben den Auftrag von Gott, wir sollen die Welt bebauen und bewahren. Richtig, ja, ja. Wir sollen Sorge haben zur Natur. Das ist schon recht. Aber irgendwo geht es jetzt in eine Richtung und man muss sagen, Moment, woher gehen wir jetzt überhaupt? Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Korb. Der wahre Korb. An dem misst man auch Beteuerung, oder? Was man alles so einkauft, unseren Warenkorb, der wird verflucht. Wir werden plötzlich zu wenig haben. Es wird oft mal eng werden. Ein Beispiel von Frankreich. In der EU darf man Raps nicht genmanipuliert herstellen. Man darf ihn nicht genmanipulieren. Frankreich produziert viel Raps, man kann Rapsöl machen als Speiseöl und man kann Rapsöl dann auch raffinieren und zum Diesel beifügen. Man kann es auch für Motoren brauchen, Rapsöl wird auch so gebraucht. Jetzt produziert Frankreich halt einfach ein bisschen zu wenig. Man könnte jetzt böse sagen, weil sie es nicht dürfen, gerne manipulieren. Ich bin allerdings dafür, dass man es nicht macht. Aber die Australier dürfen. Die dürfen Raps gerne manipulieren. Und Europa darf es zwar selber nicht machen, aber man darf es einführen. Jetzt führt man also von Australien Raps ein. Das ist 3 Monate unterwegs mit Schiff auf dem Weltmeer, ist sehr ökologisch. Und dann kommt es da nach Frankreich und wird an den Häfen gelöscht. Und während dem Löschen werden viele von diesen Rapssamen in der Gegend umgeblasen. Und dann wachsen die in Frankreich. Und jetzt kann es eben sein, dass noch vom Transport und so weiter geht es an so Rapsfelder vorbei. Und wenn man dann dort den Bauer kontrolliert, hat er plötzlich genmanipulierten Raps. Es hat ihm halt einige Samen ins Feld geblaset, oder? Wenn er Pech hat, wird er noch gebüßt. Er muss ganz sicher das ganze Feld ab Erntewald verbrennen. Darf es nicht abliefern. Ihm darf man es nicht abkaufen. Den Australier schon. Irgendwie, oder? Es geht irgendwie nicht mehr. Es ist ein Fluch drauf. Mit den EU-Sanktionen gegen Russland gibt es ein Riesenproblem. Russland ist wahrscheinlich weltweit einer der grössten Düngerproduzenten für die Landwirtschaft. Und weil man die jetzt sanktioniert, liefert man gewisse Zusätze nicht mehr. Und das, was sie noch selber produzieren können, kauft man nicht mehr ab. Und das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Man nimmt an, dass bis in 2 Jahren 500 Milliarden Menschen kein Brot mehr haben wegen dem. Weil es einfach die Weizenernte wird halt schlechter, oder, wenn man nicht düngern kann. Und es geht nicht nur um Weizen, es geht um anderes. Also der Warenkorb wird knapper, weg den eigenen Sanktionen, die wir machen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen Russland strafen, weil die jetzt einen Krieg machen. Ja, zu Sanktionen vielleicht noch ein bisschen später. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Die Frucht deines Leibes. Sind mir Abtreibungen in den Sinn gekommen? In der EU sind Abtreibungen jetzt ein Menschenrecht. Und wenn ich das auf Deutsch übersetze, dann könnte man ganz einfach sagen, töten wird ein Menschenrecht. Schizophren. Das ist ein Fluch. Das hat mir wehgetan. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Verstehst du, du kannst jetzt herren, wo du willst, es nützt nicht mehr, bist verflucht. Das ist wahnsinnig. Wir haben einen Berg in der Schweiz, der heisst Jungfrau. Und dort ist eine Zahl dran, vielleicht könnt ihr sie lesen, da in diesem roten Kreisli. Die, die ein bisschen Fantasie haben, sehen dort das 121. Also mir dürft es, wenn ich auf der Riesenflur bin und an die Jungfrau schaue, je nach Wetterlage und nach Schnee, wie es mehr oder weniger hat in dieser Felswand, sieht man es sehr gut. Manchmal sieht man es schlecht, manchmal sieht man es wirklich gut. Was steht im Psalm 121? Der letzte Vers. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Hey, so könnten wir es haben. Das wäre unendlich mal schön. Anstatt dass der Ausgang und der Eingang verflucht ist. Wenn der Ausgang und der Eingang verflucht ist, kannst du nie mehr her. Dann ist alles unter dem Fluch. Und Gott will es anders. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohungen senden in allem, was du unternimmst. Das finde ich auch so verrückt. In allem, was du unternimmst. Bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Wenn man der Herr gegen sich hat, dann ist nichts mehr gut. Römer 8, 31. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Also auch in einer bösen Welt, wenn wir als Gläubige Gott noch für uns haben, dürfen wir ruhig sein und im Frieden sein. Ja, es kann uns schon schlecht gehen. Wir reden vielleicht zu wenig zu essen, ist möglich. Vielleicht sterben wir irgend auf eine unschöne Art und Weise. Aber wir gehen zu ihm. Gott verlassen, dann hat man kein Recht mehr aufs Leben, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst. Um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast, das ist gerecht. Es ist nicht einfach ein Gott, der irgendwie unkontrolliert reinschlägt. Nein, weil er gerecht ist. Bestürzung und Bedrohung. Wir haben noch selten so viele psychologische Probleme gehabt. Leute, die Depressionen machen, auch junge Leute. Psychiater haben zu tun wie verrückt, weil es schlecht läuft in der Welt. Man sieht keine gute Zukunft. Und dann kommt noch der Vers 21, der Herr wird dir die Pest anhängen. Ja, ja, da kann man schon ein bisschen von Corona reden. Und die grösste Pest war auch das von den Massnahmen, die man getroffen hat wegen Corona. Da hat man die Wirtschaft ziemlich kaputt gemacht. Aber schaut einmal, was passiert. Ich lese jetzt noch zwei Verse weiter und den habe ich fett gedruckt, weil es so eine Zahl ist, die man sich gut merken kann. 5. Mose 28, 28. Aber was da steht, das tut mir jetzt ganz verrückt. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Oh, jetzt ist es hart. Wir haben einen Massnahmenwahnsinn hinter uns. Wir haben den Gender-Wahnsinn, wo das Geschlecht soll nach dem bestimmt werden, wie du gerade fühlst, nicht wie du bist. Man hat eine Zunahme von Menschen, die sich in ihrem Körper, in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen, vom 25-fachen von vor etwa 3-4 Jahren. Ja, wenn man das je länger, je mehr propagiert, du musst halt spüren, wie du wärst und was dann gerade für dich besser würde stimmen, dann spüre das immer wie mehr ein bisschen anders. Und vor allem machen wir ein Riesenverbrechen mit den Lehrmitteln, Sexualaufklärung schon in der Unterstufe für die Schule. Da passiert wirklich kriminelles Verbrechen in der Schule. Also das ist schlimm. wie die Jugend verführt wird. Wir haben einen Klimawahnsinn, wir haben Verwirrung, wie sollen wir es jetzt machen mit der Energieversorgung? Ich habe letztens mal einmal gesagt, kauft Elektrofahrzeuge, aber die Strom sparen. Macht wahnsinnig Sinn. Es ist verrückt, es ist Verwirrung. Wie es da steht, es ist Verwirrung, man weiss nicht mehr wie. Oder eben Blindheit mit den EU-Sanktionen, das habe ich schon gesagt, wegen dem Dünger und so weiter. Ich bin Weltwochenleser, ich habe angefangen in der Weltwoche zu lesen und stoße plötzlich auf das Wort Wahnsinn. Ich habe den Satz gelesen dort. Die Fortführung einer gescheiterten Strategie ist Wahnsinn. Das hat schon der Einstein gesagt. Man weiss eigentlich, dass Sanktionen eine gescheiterte Strategie ist. Die Länder, die man mit Sanktionen beleidigt hat in der Vergangenheit, die haben entweder kaum mehr Regierung und ein riesen Chaos, Libyen zum Beispiel, oder sie haben eine ganz mächtige Diktatur, der Iran zum Beispiel. Also mit Sanktionen erreicht man im Prinzip das Gegenteil von dem, was man will, und schädigt sich selber auch noch. Und der Einstein sagt, die Fortführung von einer gescheiterten Strategie ist Wahnsinn. Man könnte sich daran erinnern, wäre noch gut. Das Wort Blindheit habe ich auch gefunden. Die Gaskrise, die Deutschlands Regierung mit dem Embargo gegen Russland ausgelöst hat, zeigt eine Blindheit gegenüber den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung. Das steht in der letzten Weltwoche. Die Wörter werden jetzt bereits gebraucht. Da habe ich mir gesagt, gut, wir wissen, dass es nicht gut läuft, aber wir sollen unsere Regierungen nicht kritisieren, wir sollen beten für die Obrigkeit. Und das müssen wir machen, wirklich, die wissen nicht mehr, durch. Und irgendwo durch musste ich anfangen schmunzeln, sagen sie jetzt gleich. Beten wir für die Obrigkeit, dass sie sich nicht allzu sehr verflügen. Ob denn das hier ein Dossier sei, geht in der Luft. Ja, unser Bundesrat hat sich ja verflogen, sie haben ihn mit Militärflügern müssen zu einer Landung zwingen und sagen, er sei da über Verbotnungsgebiet geflogen. Man kann sich eben wirklich in seinem Dossier auch verflügen. Aber wenn Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung kommt, dann gibt es eine schlimme Folge. Du wirst am Mittag, am heiterhellen Mittag, umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, und du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. Die Welt braucht einen Retter, und wir wissen es, die Welt hat einen Retter. Aber weil man ihn nicht will, sucht man einen anderen. Und das führt mich zum zweiten Punkt, wo ich mir muss sagen, ja, gut, man kann jetzt einfach einen anderen Retter suchen, aber das könnte auch ein bisschen komisch werden oder komisch wirken. Wir reden ein bisschen über Zelensky. Der ist per Videobild in einer Sitzung vom UNO-Sicherheitsrat zugeschaltet worden im April von diesem Jahr. Und was hat er da gemacht? Er hat die Runde von der UNO-Sicherheitskonferenz, die hat er kritisiert. Und hat gesagt, ihr macht zu wenig für den Frieden. Ihr müsst mehr Waffen uns liefern in die Ukraine, dass wir die Russen besiegen können. Jetzt weiss jeder Militärstratege, wenn mehr Waffen liefern ist, du musst nur den Krieg verlängern und Todeszahlen erhöhen. Aber Frieden machst du nicht mit Waffenlieferungen. Aber er hat davon kritisieren. Und er hat sogar gefordert, wir müssten eigentlich euren Sicherheitsrat abschaffen, eine neue globale Konferenz in Kiew machen und eine effektivere UNO gestalten. Das ist eigentlich frech. Und dass der Antichrist frech ist, steht schon im Daniel-Buch. Ein frecher und listiger König. Es bezieht sich dort im Daniel 8,23 stärker auf Antiochus Epiphanes. Aber weil das ganz klar ein Typ auf einen Antichrist ist, kann man das auf einen Antichrist beziehen. Er wird frech sein. Aber listig. Und obwohl der Zelensky frech ist, wird er von allen zusammen angehimmelt, oder? Jetzt müsst ihr euch mal die Grössenverhältnisse anschauen, da. Vom Bild und vom Redner am Pult. Das ist sagenhaft. Und wenn man ein bisschen genau in die Leute hineinschaut, dann sieht man, dass viele von den Zuhörern ihr Handy gezückt haben, damit sie den Zelensky fotografieren oder filmen, oder damit man das wirklich hat. Eine Verehrung, die man ihm entgegenbringt, die eigentlich wahnsinnig ist. Also, versteht es recht, ich sage nicht, der Zelensky ist der Antichrist. He? Überhaupt nicht. Aber Das sind so Facts, die man sieht, die kommen. Es wird einer kommen aus dem Nichts. Wer ist der Zelensky vorher schon gewesen? Ein Komiker? Kennt ihr seine Komiker-Nummern? Ich nicht. Keine Ahnung. Zelensky, ja, dann hat man gewusst, oh, jetzt ist da im Wahlkampf ein Komiker und der hat sogar noch die Wahl gewonnen. Jetzt ist er Präsident geworden. Das war gerade alles gewesen, das hat man gewusst, mehr nicht. Heute ist er in aller Munde und wird von allen verehrt. Und die Regierungsleute, auch die schweizerische Nationalratspräsidentin, ist nach Kiew gepilgert, oder? Dann ist man jemand, wenn man ihn ist, besuchen. Der Antichrist wird genau so in sein Band ziehen. Das ist ganz verrückt. Der Zelensky war in der UNO, am WEF, alles immer per Livestream natürlich, auf der Leinwand, am Filmfestival Cannes, ist ja logisch, er als Komiker, Filmschauspieler und Regisseur ehemals, der ist bekannt in dieser Welt. In Cannes hat er dort von der Leinwand eine Standing Ovation bekommen, von den Schauspielerkollegen und Kolleginnen. Der Zelensky wird weltweit zugeschaltet, die Regierungsbüros. Er ist sogar in Bern auf dem Bundesplatz zugeschaltet worden, kennen wir alle. Man kann ihn sogar kaufen auf einer Gebetskerze. Ihr müsst mal den Text schauen. Hero Zelensky. Der Held Zelensky. Eine Gebetskerze. Unterstützung für die Ukraine. Aber bei dieser Unterstützung siehst du, sonst kommst du noch 10% über, kannst einen Franken 65 sparen, wenn du Kerzen kaufst. Entschuldigung. Aber ja, das müssen mit aufs Bild nehmen. Also, das ist so schizophren, das ist wahnsinnig. Und er hat einen heiligen Schein. Es ist Wahnsinn, merkt ihr es? Man kann zwar frech sein und Sachen fordern und Krieg machen, aber von der ganzen Welt als heiliger Held angeschaut werden. So wird es ähnlich sein beim Antichrist. Der wird grundböse sein, der Antichrist. Aber man wird ihm zujubeln, am Anfang merkt man das nicht. Er ist listig, er ist frech. Ja, wir brauchen einen Retter. Und jetzt habe ich da zwei Titel gefunden, auch in diesem Topic-Artikel, ist noch interessant. Die sind aber alt, 8 und 9 Jahre alt. Dort ist gestanden in der Deutschen Wirtschaftsnachrichten 2013, der langsame Tod der Demokratie in Europa. Und mit Corona haben wir gemerkt, dass Demokratie, zack, von einem Tag auf den anderen kann sterben. Nachher wird per Notrecht alles ausgehebelt und dann gibt es Gesetze, die einfach wichtiger sind wegen der Gesundheit, dass man ja nicht krank wird und das schlucken alle und dann richtet man sich danach, oder? Dann ist eine Diktatur eingerichtet, sehr schnell. Oder die Sehnsucht nach der starken Hand, hat die Welt geschrieben, 2014 schon, und im Artikel hat es geheißen, klare Richtlinien sind der Menschheit mittlerweile wichtiger als demokratische Rechte. Ja, wenn man Angst hat, dann will man jemanden, der klare Richtlinien setzt. Dass man wieder aus der Krankheit rauskommt oder aus dem Klimawandel rauskommt oder dass man wieder genug zu essen hat oder dass wieder Frieden wird. Wenn man uns Sachen sagen kann, die wir müssen machen, damit es besser kommt, werden die meisten sofort nachlaufen. Unbedingt. Was machen wir? Als Gläubige, jetzt haben wir genug schlimmes Zeug gehört. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind diesen Wünschen und Bedürfnissen der Erde wie gestorben, das kann uns nicht mehr gross zwicken. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist eigentlich etwas Wunderschönes, das wir dürfen haben, wo wir dürfen sicher sein auch darum, dass wir wie verborgen sind vor all dem Elend. Wir dürfen nach oben schauen. Und das ist nicht jetzt einfach eine billige Strategie, wo wir sagen, ja, wir wenden uns einfach ab und schauen, nur noch ein bisschen bibbeln und beten einfach den halben Tag und dann geht es uns schon gut. Nein, wir müssen uns auseinandersetzen mit der Problematik in dieser Welt. Ja, ja, die ist da. Mit dem müssen wir leben. Aber wir dürfen geborgen sein im Herrn. Es muss uns nicht mehr kaputt machen. Wir waren 9 Tage im Jura, ohne Fernsehen, so in einem kleinen Häuschen, Ferien gemacht, auf einem Zeltplatz. Kaum einmal Mail angeschaut, sehr wenig aufs Handy geschaut. Und dann ist es plötzlich viel einfacher, das Leben. Es ist nicht mehr schwer. Was da in der Welt läuft, hat mich der gar nicht gross bedrückt. Ich bin mehr ein bisschen spazieren und wandern und das war wunderschön. Dann kommt man wieder zurück, oder? Und dann hat es einem wieder so eine beige Post auf dem Tisch und schnell durchschauen, habe ich etwas verpasst. Ja, das Leben hat einem schon. Aber wir wollen nach oben blicken. Wir wollen uns nicht entmutigen. Und mit dem möchte ich eben aus der letzten Predigt ein paar Gedanken bringen von diesem Barnabas. Der Barnabas war der Begleiter von Paulus auf der ersten Missionsreise. Aber was mich an ihm wahnsinnig beeindruckt hat, das ist das, was er gemacht hat vor dieser ersten Missionsreise. Er war der, der in Zypern gewohnt hat, ist aber nach Jerusalem gekommen. In Zypern hat er seinen Acker verkauft, hat das Geld genommen und hat es den Aposteln zu Füßen gelegt und gesagt, braucht das für das Reich Gottes. Dann hat er sich der Gemeinde in Jerusalem angeschlossen. Aber zuerst hat er noch gehört, oh, da ist der Paulus, hat von dem gehört, Saulus, Verfolger der Gemeinde, und der ist jetzt aber auf dem Weg nach Damaskus, ist etwas passiert. Dann ist er zu dem Saulus gegangen und hat gesehen, wie der in Damaskus predigt, hat erlebt, wie man ihn in einem Korb über die Stadtmauer hat müssen runterlassen, dass er kann flüchten aus Damaskus. Man hat ihn töten, der Paulus dann schon. Und der Barnabas hat ihn bei sich aufgenommen und versteckt. Und nach einem Zeitchen hat er ihn mit nach Jerusalem genommen, in die Gemeinde. Und dort in der Gemeinde haben sie ihm gesagt, bist du verrückt, das ist ein Christenverfolger, das ist zu gefährlich, kannst du doch den jetzt nicht hierher bringen. Und er sagte, nein. Der Mann hat sich bekehrt und hat predigt. Und der Paulus ist in Jerusalem ein- und ausgegangen, dank dem Barnabas, und hat dort freimütig predigt. Von Jerusalem aus sind aber viele Leute geflüchtet nach der Steinigung von Stephanus. Viele sind nach Antiochia gegangen und haben dort geredet vom Evangelium. Und in Antiochia haben sich massenhaft Leute bekehrt. Das hat die Gemeinde in Jerusalem gehört und dann haben sie gesagt, Barnabas heisst übrigens übersetzt Sohn des Trostes. Hey Barnabas, gang nach Antiochia, musst dieser Gemeinde helfen. Und der ist gegangen und hat geholfen und dann lesen wir etwas ganz, ganz Schönes. Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, genau. Und als er, eben der Barnabas, ankam in Antiochia, Und die Gnade Gottes sah, weil viele sie gläubig wurden, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Fing ich einen wunderschönen Vers. Er sieht die Gnade Gottes, die Menschen rettet. Und jetzt freut er sich. Dann habe ich mich gefragt, kann ich mich noch freuen? An der Gnade Gottes. Oder hat mich jetzt einfach das auch ein bisschen zu fest abgedrückt, was ich in den Nachrichten hören und lesen und sehe und so, wo ich mich beschäftige. Ich habe gemerkt, ich muss wieder lernen, mich an der Gnade Gottes so richtig zu freuen. Gott will immer noch retten. Gott will noch segnen. Das will er noch. Wenn ein Mensch, den ich mit dem Reden das nicht will, dann kann ich nichts dafür, dann bin ich entlastet, aber ich habe es wenigstens gesehen. Aber wir können uns noch freuen, wenn Gott wirkt. Was war es? 26. Juli, glaube ich. Jugendunterricht Abschluss. 7 oder wie viel? Junge Leute, die haben sich mal bekehrt. Haben das gesagt und haben gesagt, und ich will mit Jesus weiterleben. Hey, das ist eine riesen Freude. Das ist schön. Freuen an der Gnade. Gott hat die gerettet. Ja, die sind schon in gläubige Familien hineingewachsen, hineingeboren und können in die Sonntagsschule, in der Gemeinde und so weiter. Ja, aber sie haben sich bekehrt. Und sie wollen mit Gott leben. Wunderschön. Sich freuen an Gnade. Ja, das können wir noch. Wir können es machen, wie der Barnabas uns ein bisschen ein Bild nach ihm. Er hat sich aussenden und hat sich einfach ganz für den Dienst am Reich Gottes hergegeben. Und eigentlich sind wir alle auch Ausgesendete. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und wir sollen an Christi Stadt sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat auch die rettende Gnade gesehen, der Barnabas. Er hat sich gefreut daran. Und in dieser Freude hat er eins nicht vergessen. Das jung Bekehrte. Wenn man jung bekehrt ist, dann hat man noch Freude an der Gnade. Und darum hat er sie ermahnt. bleibt mit festem Herz bei Gott. Und das ist das, was ich uns allen heute Morgen zurufen will. In all dem Schweren, was die Welt bringt, und wenn wir sehen, dass es krumm läuft, mir dürft es läuft wahnsinnig krumm, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber nein, freue mich an der Gnade. Dem will ich mich freuen. Und muss mich selber ermahnen, mit festem Herz bei Gott zu bleiben. Falls ihr wollt, in der Bibel lesen, da, was wir heute noch haben angeschaut, 5. Mose 28, dann tue ich eben schwer vorschlagen, lesen dann mindestens bis um mit Kapitel 30, wo der vom Segen Gottes steht, wo er uns schenken will. Und denken wir daran, dass der Fluch nur kommt, weil du mich verlassen hast, wegen deiner bösen Werke. Also das hat einen Grund. He? Aber wer umkehrt, sich bekehrt zum Herrn, der darf Segen und Freude erleben, auch in schweren Zeiten. Und die damals, die hatten schwere Zeiten, wo sie geflüchtet sind wegen Verfolgung nach Antiochia. Die haben alles verloren, aber sie haben Evangelium verkündet. Das war schön. Und dann lesen wir am Anfang dort, an dem Abschnitt, wo nachher von Barnabas steht, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Das ist das Gebetsanliegen, das ich so aufs Herz lege. Dass wir beten, Herr, dass doch deine Hand mit uns sei. Manchmal vergiss ich es wieder. Dass Gottes Hand mit uns ist. Ja, liebe Geschwister, die wir lesen, Leben in schweren Zeiten. Demokratien verändern sich zu Diktaturen. Es wird Angst geschürt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Taktik auch jetzt in Zukunft in der Politik. Man macht Angst. Wegen der Angst nimmt man uns Freiheiten und nach einem Zeitchen, wenn wir uns daran gewöhnt haben, fängt man uns an, wieder belohnen mit ein bisschen Freiheiten wieder. Und dann kommt die Angst vor etwas anderem und dann kann man wieder einschränken und dann kann man wieder ein bisschen mehr Freiheiten schenken und dann denken wir, oh, das sind die Liebe, die meinen es ja gut mit uns. Ja, okay. In der Welt habt ihr Angst. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das hat Jesus am letzten Abend gesagt, vor der Kreuzigung, wo er noch mit seinen Jüngern war. Und das fing in so einem gewaltigen Vers. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Auch mit Geschwistern, die im Herr, auch wenn es ihnen ganz schlecht geht, gesundheitlich oder so irgendwie, die können im Frieden sein. Das ist ein Geheimnis im Glauben. Es kann der Mord schlecht gehen und du kannst im Frieden sein mit Gott. Dann kann dir den Frieden schenken. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, hat Jesus gesagt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Er sagt nicht, dass ihr in mir Frieden und kein Bedrängnis mehr habt. Das heisst es nicht, nein. Bedrängnis habt ihr schon. Aber in mir dürft ihr Frieden haben. Trotz Bedrängnis. Also lassen wir uns von den Bedrängnissen nicht zu fest, die Angst machen, das bringt uns eigentlich nichts. Und einer, und mit dem möchte ich abschließen, der hat noch etwas ganz Schönes gesagt. Einer, der es nicht unbedingt von ihm erwartet hat, vielleicht ihr auch nicht, ich weiß nicht, der Habakkuk. Noch lustiger Name, he? Prophet Habakkuk. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Jetzt habe ich noch einen besonderen Wunsch. Ich weiß nicht, wie ihr euch das Leben gerade so lebt. Ich wünsche euch so Abschnitte im Leben, wo ihr so leichtfüßig vorankommt wie ein Reh oder ein Hirsch, oder? Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich. Manchmal haben wir so Phasen, wo es ins Ring geht, wo das Herz wieder leicht wird, wo wir entlastet sind und wo es wunderbar darf gehen, wir auf unseren Höhen dürfen stehen. Im Jura sind wir auf dem Schasseral, der höchste vom Jura, wir sind aber ein bisschen faul gefahren. Ich bin dann nachher noch auf dem Mont, wie heisst er schon wieder, Choisy oder nein? Suge, der Mont Suge. Spitzberg heisst er, ist ganz rund. Ich weiß nicht, warum es der so heisst. war sehr schön, dort bin ich hochgelaufen und wunderbare Jura-Landschaften. Ich bin fast nostalgisch geworden. Kuhherden, Weiden, Wälder. Ich dachte, im Frieden ist so etwas wunderschön. Und wir durften jetzt jahrzehntelang Frieden haben. Gesunde Kühe. Das ist wirklich etwas Schönes, verstehst du? Das gibt Milch, da kannst du leben, dann hast du nachher den Warenkorb voll. Das ist herrlich. Und saftige Weiden und Gott meint es so gut. Das ist wahnsinnig. Auch mit dieser Welt noch. Ich aber will mich freuen, ich will. In dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils, ich freue mich an seiner Gnade. Wunderschön gesagt, der Habakkuk, am Schluss von seinem Buch. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, schenkt, dass wir uns auch noch freuen können. Im Herr, in dir, geborgen in dir. Und frohlocken über das Heil, das du uns gibst und das du für die Menschen noch parat hast, für jeden, der es will, ergreifen. Schenke uns, dass wir einfach da und dort noch reden von deinem Evangelium, dass wir uns freuen an deiner Gnade und dass wir mit festem Herz bei dir bleiben, auch wenn die Zeiten schwer sind. Danke, dass du uns dein Segen kannst schenken und dass du es mit uns gut meinst. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.